geht es auch für mich, dem Text, den ich Ihnen vorlesen, euch gleich vorlesen werde. Das Erste oder das eine, dass Jesus wiederkommt, ist ja ganz deutlich. Für mich steckt aber auch Weihnachten drin. Und ich hoffe, ein bisschen leuchtet auf während der Predigt, warum. Ich lese euch vor, Viola hat praktisch schon angefangen damit, Matthäus Kapitel 25 ab Vers 31, ein etwas längerer Text. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, da redet Jesus also von sich selber, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit Erschaffung der Welt auf euch wartet, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt nach mir geschaut. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, ich versichere euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Dann wird er ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ganz schön harter Text. Also ja, es gibt so ein paar Passagen drin, die würde man vielleicht am liebsten gerne rausstreichen. Harte Worte zum Weltgericht. Auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr tröstende Worte drin. Wie Gott sich identifiziert, gerade mit den Geringsten, mit den Leidenden. Und ein Text, der uns herausfordert zum Handeln. Ich habe 5 Punkte. Ich sage es euch im Voraus. Erstens, Jesus ist der Richter der ganzen Welt. Zweitens, Jesus identifiziert sich mit seinen geringsten Brüdern und Schwestern. Also ein für alle Mal an dieser Stelle, wenn hier Brüder steht im Text, sind die Schwestern immer mitgedacht und am besten müsste man eigentlich die Geschwister übersetzen. Das griechische Wort Adelphoi bezieht sich eigentlich auf beides. Auch wenn es erstmal nach Brüder klingt, müsste man Geschwister sagen. Ja? Geschwister heißt erstmal Geschwister und was sich dahinter verbirgt, kommt noch. Also Jesus identifiziert sich, ist der dritte Punkt, mit dir und mit mir. Viertens, das ermöglicht mir die Möglichkeit zum Handeln. Und fünftens, wie sieht denn jetzt das Handeln konkret aus? Also das ist so die Outline für die Predigt heute. Das erste, Jesus ist der Richter der ganzen Welt. wenn der Menschensohn wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit. Erstmal, er wird wiederkommen, er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Das ist das, worauf die Christen warten und hoffen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wie groß diese Hoffnung ist oder die Angst davor oder das darüber nachdenken überhaupt. Aber eigentlich ist das die Zeit, worum es im Advent in erster Linie von der Kirchengeschichte her geht. Dass Jesus nicht nur eines Tages auf die Welt kam und eines Tages gestorben war am Kreuz für uns, sondern dass er in Herrlichkeit wiederkommen wird und diese Welt richten wird, das heißt auch zurecht machen, zurecht bringen dafür, dass jetzt sein Reich herrscht. Ein neuer Himmel und eine neue Erde entsteht. Der herrliche König auf dem Thron, er kommt und alle Engel mit ihm. In einem Lied heißt es, und wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Jesus kommt wieder. Für die, die mit ihm leben als der Retter, aber eben auch als der verheißene Richter. Der Teil der Geschichte, der uns nicht so gut gefällt. Also mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und jeder Mensch, so heißt es in unserem Text und heißt auch an anderen Stellen der Bibel, wird dann vor Jesus erscheinen und vor dem Richterstuhl Gottes stehen müssen und sich vor eben diesem Jesus verantworten müssen. Und laut Vers 46 werden die einen dann eingehen in die ewige Strafe und die anderen in das ewige Leben. Das sind krasse Worte. Ich hätte tatsächlich Lust, mal eine ganz ausführliche Predigt über das Thema Gericht und was es bedeutet und was es nicht bedeutet und so weiter zu halten und werde ich, glaube ich, im nächsten Quartal nachliefern. Aber ich habe ja noch 4 Punkte. An der Stelle aber das, was ist denn jetzt eigentlich der Maßstab des Gerichts? Das ist doch spannend. Und der Maßstab des Gerichts ist Jesus selber. An ihm entscheidet sich alles. An unserer Beziehung zu ihm entscheidet sich alles. Das ist vielleicht der Teil, der denen, die im Gottesdienst heute sitzen, zum größten Teil auch klar ist. Aber das, was wir oft so ein bisschen wegstreichen, ist, auf was Jesus das alles bezieht. An der Beziehung zu ihm entscheidet sich alles. Korrekt. Aber da kommt noch was dazu. Was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Also wenn Jesus, wenn es heißt, an Jesus entscheidet sich alles und an meiner Beziehung zu ihm entscheidet sich alles, heißt das doch im Umkehrschluss auch an unserem Verhalten, unseren Geschwistern, wie auch immer das ist, da kommen wir noch drauf, gegenüber, mit denen sich Jesus identifiziert, wo er sagt, das bin ich, entscheidet sich das. Und das ist harter Tobak. Das zeigt unsere Stellung zu Jesus. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern habt ihr mir getan und was ihr nicht getan habt, einem von diesen geringsten, das habt ihr mir nicht getan. In unserem Verhalten gegenüber den geringsten Schwestern und Brüdern zeigt sich unsere Stellung zu Jesus. Denn, das ist der zweite Punkt eben, Jesus identifiziert sich mit diesen geringsten Brüdern und Schwestern. Jetzt zur Frage, soweit ich dich richtig verstanden habe, wer ist denn das jetzt überhaupt? Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Und ist das gemeint an dieser Stelle? Sind alle Menschen Jesu Brüder und seine Geschwister? Also was offensichtlich gilt, ist, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und das sagt ja schon viel. Also das heißt ja, dass Jesus sich, dass Gott sich mit jedem Menschen identifiziert. Also wenn jetzt von mir ein Ebenbild, eine Statue hier wäre oder meinetwegen nur ein Bild aufgehängt hier und ihr würdet dran vorbeigehen und draufspucken, Also ganz ehrlich, ich würde das persönlich nehmen. Und wenn wir mit einem Ebenbild Gottes, sprich mit einem anderen Menschen, irgendwie doof und schlecht umgehen, ja, natürlich nimmt Gott das persönlich. Es ist sein Ebenbild. Und doch ist in diesem Text das ein bisschen enger gefasst. Denn Bruder oder Schwester, wenn wir das im Neuen Testament lesen, dann ist tatsächlich von Christen die Rede. Von denen, die ganz bewusst Gottes Willen tun wollen und mit Jesus leben, die Gottes Kinder geworden sind. Jesus sagt zum Beispiel, wer Gottes Wort hört und tut, der ist mein Bruder, meine Schwester. Und das durchzieht das ganze Neue Testament, diese Sprachweise. Im Neuen Testament steht nirgends, alle Menschen sind Brüder. Also ja, alle sind Ebenbilder. Und ich habe schon gesagt, das könnte auch schon reichen, um zu sagen, Gott identifiziert sich mit jedem. Aber wenn von Brüdern und Schwestern die Rede ist, ist das noch ein bisschen enger gefasst. So wie Jesus sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Matthäus 10, Vers 40. Oder wer euch hört, hört mich. Lukas 10, Vers 16. Also geht es hier um Christen, genauer gesagt um notleidende Christen bei den geringsten Brüdern. Gut passend zu dem, wie Paulus es schreibt im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10, lasst uns Gutes tun an jedermann. Und man könnte denken, der Satz ist da zu Ende und alle würden ein Häkchen machen. Aber der Satz geht spannenderweise weiter mit allermeist aber an des Glaubensgenossen, also an unseren Mitchristen. Schauen wir nochmal in den heutigen Text. Ab Vers 34, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet, denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen, ich hatte nichts zu essen, ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank, ihr habt nach mir geschaut, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die fragen dann, ja, wann denn, haben wir doch gar nicht. Und er antwortet, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern habt ihr mir getan. Wie sehr sich Jesus mit den geringsten Brüdern identifiziert, daran hat mich in den letzten Wochen immer wieder eine bekannte Geschichte erinnert, mehr in der katholischen Kirche gefeiert, die vom Sankt Martin. Viele von euch werden die Geschichte, denke ich, kennen, als dieser Martin, ein Soldat im Auftrag des Kaisers damals unterwegs im 4. Jahrhundert, in einer eiskalten Nacht unterwegs ist und er sieht einen Bettler sitzen am Rand, der am Erfrieren ist, der nichts zum Anziehen hat. Und der Martin, der Legende nach, steigt er vom Pferd, ob er überhaupt ein Pferd hatte, in dem Moment wissen wir gar nicht. Sein eigener Bericht schreibt nichts von dem Pferd, aber ist auch egal. Also stellen wir uns vor, er steigt also vom Pferd und er teilt seinen eigenen Mantel in zwei Teile und gibt die Hälfte diesem Bettler. Soweit die Geschichte, die häufig gefeiert wird am St. Martinstag am 11.11. Spannend ist, und den Teil wissen viele leider gar nicht mehr so. In dieser Nacht, berichtet der Martin dann, erschien ihm Jesus. Und sagte zu ihm, was du da getan hast, das hast du für mich getan. Und er sieht Jesus und Jesus hat diesen Mantel um. Diesen Mantel, den halben Mantel, dem er den Bettler gegeben hat. Also stell dir das vor, du gehst deinen Mitchristen im Krankenhaus besuchen und in der Nacht träumst du davon. Und Jesus zeigt dir, wie er im Krankenhausbett liegt. Und du gehst zu ihm und drückst dort Jesus die Hand und sagst Hallo. Oder stell dir das vor, wie du vielleicht durch eine Spende für verfolgte Christen, denjenigen helfen kannst. Und dann siehst du Jesus im Gefängnis, wie er dir dankt. Oder du siehst, wie jemand, der um seines Glaubens willen verfolgt wurde und arm ist und dem du helfen konntest, vielleicht durch deine Spende, durch deine Gebete, durch was auch immer, wie der Brot erhält. Und du siehst, wie Jesus dieses Brot empfängt, aus deiner Hand. Was wir einem dieser Geringsten getan haben, das haben wir Jesus getan. Er nimmt es an, als für sich selbst geschehen. Die Geschichte vom Bischof geht noch weiter, wie er später auch den Armen gedient hat und vieles mehr. Aber für uns wichtig an dieser Stelle ist, dass Jesus sich so unendlich mit den geringsten Brüdern und Schwestern identifiziert. Und damit auch mit dir. Mir ist dieser Punkt wirklich wichtig, auch mit dir und mit mir. Also, vielleicht zählst du dich nicht zu den Geringsten, da bist du selber schuld. Also ich merke das immer wieder, wie bedürftig ich selber auch bin, dass ich nicht der Held bin, dass ich in vielen Punkten so schwach bin, dass ich manchmal kraftlos bin und dass ich einfach Jesus brauche, dass ich versage hier und dort. Und das ohne den Dienst, den er an mir tut, ich meinen Dienst überhaupt nicht tun könnte. Und wenn dieser Text uns herausfordert zum Dienst an anderen, hey, dann lass diesen Dienst Jesu doch zuerst mal an dir geschehen und an deiner Bedürftigkeit. Er identifiziert sich mit dir. Und das ist Weihnachten. Gott identifiziert sich so stark mit dir und mit uns Menschen, dass er selber Mensch wird. Wie könnte Identifikation noch deutlicher werden? Und das geht so weit, dass er bereit ist, für dich nicht nur in dieser Krippe zu liegen, auf diesem Heu und Stroh, und nicht nur in diese Windel zu kacken, sorry, wenn ich so sage, sondern am Ende auch am Kreuz zu hängen. Für dich. Das ist es, wie sehr er sich mit dir und deinem Leiden identifiziert und es übernimmt und es sogar von dir ein gutes Stück weit wegschafft, das, was dir geblüht hätte. Es ist Weihnachten, Gottes Identifikation mit dir, dass er kommt. Es sind dann seine durchbohrten Hände am Kreuz, die dich halten, weil Jesus dir das abnimmt. Jesus sieht das eben genau, wenn du leidest. Jesus weiß darum, wenn du krank bist, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich angegriffen fühlst von irgendjemandem, wenn du nicht genug Geld hast. All diese Dinge sind ihm bewusst und er leidet darunter. Und er will mit dir durch dieses Leid gehen. Und er will dich in dieser Zeit stärken und segnen und helfen. Er nimmt das Leid leider für uns ja nicht immer so gleich so schön weg, wie wir es uns wünschen würden. Aber er hat versprochen, mit uns durchzugehen. Oft nimmt er es auch weg. Gott sei Dank. Aber was er immer tut, ist mit uns mitgehen und durchgehen, wenn wir ihn an unserer Seite, wenn wir ihn daran lassen. Darum lass das als allererstes zu, dass Gott dir begegnet, als den, den er so unendlich liebt, mit dem er sich identifiziert. Denn das, da sind wir jetzt beim vierten Punkt schon gelandet, das ermöglicht ja uns erst dann wieder unser Handeln. Wie soll ich denn voller Liebe allen möglichen helfen, wenn ich selber so zerbrochen bin, weil Jesus mich aufrichtet. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 und folgende heißt es, da schreibt Johannes, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und Vers 19, dann lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Voraussetzung dafür, so lieben zu können, ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Dass wir nichts dazu beigetragen haben, aber er hat uns geliebt. Er füllt unser Herz mit Liebe und diese Liebe Christi drängt uns raus, auch selber wieder Liebe zu üben. Dann wird das Handeln zur Selbstverständlichkeit, sodass man sich fragt, ja, wann habe ich das denn gemacht? Also wann habe ich denn jetzt da den Armen und den Kranken und den Gefangenen und denen, die keine Kleidung, nichts zu essen, nichts zu trinken, wann denn Jesus? Wann habe ich das denn getan? Ja, es ist so selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Das wäre sozusagen das Ziel. Dass man es tut, ohne sich was darauf einzubilden, ohne Berechnung, ohne ich mache das, damit Jesus mich belohnt oder irgend sowas. Sondern einfach, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn Jesus sich so mit den geringsten Schwestern und Brüdern identifiziert, dann ist es eigentlich völlig unmöglich, an denen, die wir leiden sehen, vorüberzugehen, ohne einzuschreiten. Es ist völlig unmöglich, uns als Christen nicht der Sache der Armen anzunehmen. Und trotzdem, sind wir ja ehrlich, ne? Fällt's doch so oft unter den Tisch, oder? Also, bei mir. Nichtstun ist dabei ja nicht harmlos. Also, ich habe nichts Böses getan. Das sagen ja die anderen alle hier in diesem Text. Ne? Ich habe doch gar nichts Böses getan. Der Apostel Jakobus schreibt mal, wer Gutes zu tun weiß und tut es nicht, der sündigt. Wir denken oft, ja, die Bösen, das sind so die Ausbeuter dieser Welt, die andere knechten und was weiß ich was. Also da fallen uns ganz viele ein, die Bösen sind. Aber ich bin ein guter Mensch, ich tue ja niemandem was zu leide. Aber liebe Leute, da liegen wir falsch. Es geht nicht darum, niemandem etwas zu leide zu tun, sondern, sorry für das Wortspiel, aber wie wäre es denn damit, jemandem was zur Freude zu tun? Das ist unser Auftrag. Passivität ist Sünde. Zurücklehnen und das eigene Leben genießen, obwohl sich andere in einer katastrophalen Lage befinden, ist, sorry, schon wieder dieser harte Tobak, ist verdammenswerte Sünde. Da mutet Jesus uns was zu. Aber nochmal, er will uns dazu befähigen. Und dazu ist es erstmal nötig, dass ich erkenne, ich bin bedürftig. Vielleicht auch dieses, ich bin sündig. Ich brauche Vergebung, gerade für diese Punkte und für vieles mehr. Und ich bin bedürftig auch an anderer Stelle, weil ich einfach ein Geschöpf bin, das seinen Schöpfer braucht. Und wenn ich mich da von ihm füllen lasse und von seiner Liebe und das zulasse, dann werde ich fähig, auch ihm entsprechend zu handeln. Ich bin schon beim fünften Punkt. Wie wird das Handeln denn jetzt konkret? Wie kann das konkret aussehen? Den Hungrigen zu essen geben, den Durstigen zu trinken, dem, der nichts anzuziehen hat, Kleidung, Fremde aufnehmen, sich um Kranke kümmern, Gefangene besuchen. Man könnte es zusammenfassen, mit den Bedürftigen helfen. Und das will ich mal in zwei Kategorien unterteilen. Das eine ist der Bedürftige in der Nähe. Der Mitchrist, die Mitchristin in der Gemeinde. Wie gut, wenn ihr euch kennt. Bei euch gibt es auch Hauskreise, ein, zwei, glaube ich. Bei uns in Schwedt gibt es ein paar mehr. Ich finde gerade solche Kleingruppen unglaublich hilfreich, weil man voneinander weiß. Und was jemand am Freitag in der kleinen Gruppe erzählt, wie es ihm geht, das kann ich auch mit durch die Woche nehmen und dafür beten und je nachdem auch mal eine Nachricht schreiben und sagen, hey, wie geht's dir und wie ist damit? Oder wenn ich dann mitkriege, der ist krank, sagen, ey, ich könnte für dich einkaufen. Hilft dir das? Und vieles andere. Also voneinander wissen ist, finde ich, schon mal der erste richtig gute Punkt. Dazu helfen Kleingruppen super. Also kleines Plädoyer für diese kleineren Gruppen. Aber, naja, so viele sitzen ja bei uns in Schwedt jetzt auch nicht im Gottesdienst. Und bei euch in Prenzlau sind es jetzt noch nicht 1000. Also, es gibt auch so noch Chancen, voneinander zu wissen. Aber dann das andere. Ehrlich gesagt, ja, unsere seelische Not kann auch hier sehr, sehr groß sein. Und ich will auch nicht unter den Tisch reden, dass auch die materiellen Dinge und Gesundheit und so weiter hier eine große Not sein können. Aber wenn wir den weltweiten Maßstab annehmen und da mal gucken, wie Christen leiden, ich finde, da sind wir nochmal auf eine andere Art herausgefordert. Und tatsächlich für mich am deutlichsten kommt es zum Ausdruck bei denen, die wirklich um Jesu Willen leiden, weil sie Christen sind. Also die verfolgten Christen. Da trifft es hungrig, durstig, fremd, nackt, krank, im Gefängnis. Doch am allermeisten zu, meines Erachtens. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die ich vor kurzem gelesen habe. Es gibt da ja, es gäbe unendlich viele. Aber ich möchte euch ein bisschen was vorlesen aus Indien in diesem Fall. Da gab es 2008 eine Christenverfolgung im Bundesstaat Orissa. Und ich möchte euch ein bisschen was daraus vorlesen. Damals erleben die relativ wenigen Christen in Orissa eine massive Verfolgung. Aufgehetzte Gruppen von fanatischen Hindus ziehen bewaffnet durch die Dörfer, drohen all denen, die keine Hindus sind. Schüchtern sie ein, bedrohen sie, schlagen brutal zu, setzen Häuser und Kirchen in Brand, töten auf offener Straße. Und genau davon berichtet mir, das ist Christoph Zehntner, für den das was sagt, ein Journalist und Liedermacher, genau davon berichtet mir jetzt auch Surendra. Er blickt zurück und erzählt mir, was er alles erdulden musste, nur weil er Christ ist. Wie er mit einer Axt angegriffen wurde, wie man auf ihn einschlug. Er hebt sein Hosenbein und zeigt mir die Narbe. Er senkt den Kopf, weist auf die Stelle, wo ein Axthieb seinen Kopf traf. Dann berichtet er weiter. Blut überströmt lassen ihn die Fanatiker damals liegen. Als ein mitleidiger Nachbar ihn mit dem Motorrad in ein Krankenhaus bringen will, verprügeln sie den Nachbarn und jagen ihn fort. Mit letzter Kraft kann Surendra sich auf ein Fahrrad retten und im Dickicht des Dschungels untertauchen. Tief im Regenwald versteckt wartet er, versucht neue Kräfte zu sammeln. Immer wieder hört er im Gebet eine Stimme, die ihm sagt, bleib wo du bist, es ist noch nicht Zeit zurückzukehren. 6 Monate lang hat er in seinem Versteck aus, dann erst wagt er sich zurück. Niemand hat damit gerechnet, ihn lebend wiederzusehen. Das alles erzählt mir der stämmige Mann mit dem breiten Schnurrbart, die Worte sprudeln nur so aus seinem Mund heraus. Er wirkt dabei zunächst noch gefasst, konzentriert, beinahe unberührt. Seine Tränen fließen erst, als er davon berichtet, was in der Zwischenzeit in seinem Heimatdorf geschehen war. Sein jüngerer Bruder wurde von den Hindu-Fanatikern aus dem Haus gezerrt. Verrate uns, wo sich Surendra verkrochen hat, fordern sie ihn auf. Doch er wollte seinen Bruder nicht verraten und er kannte das Versteck auch nicht. Die Fanatiker glaubten ihm nicht, sie prügelten auf ihn ein, dann steckten sie sein Haus an. Surendras Bruder rannte in das brennende Haus hinein und kam wenig später wieder heraus. Doch er trug nicht Schmuck und Dokumente mit sich, wie sie erwarteten. Er hatte die einzige Bibel gerettet, die die Familie besaß. Das steigerte noch ihren Zorn. Ich mach's kurz und sie brachten ihn um. Sehr viele Christen sind da in dieser Verfolgung umgebracht worden. Und die anderen sind in Not geraten, weil ihnen ihr Besitz weggenommen wurde, ihr Land weggenommen wurde, der Ernährer getötet. Viele Christen haben sich mit ihnen solidarisiert aus anderen Teilen Indiens und, was ich nicht weiß, aber vermute, auch weltweit. Und es wurde ihnen geholfen, dass sie überleben können, diesen geringsten Brüdern. Das können auch wir tun. Open Doors ist eine der Organisationen, es gibt viele. Ich wette, bei euch liegen bestimmt Dinge dazu aus, die eben verfolgten Christen helfen und sie unterstützen, dass sie überleben können, dass sie getröstet werden. Auch, dass sie geschult werden, wie sie mit Verfolgung umgehen können. Für mich sehr bewegend beim Weiterlesen dieser Geschichte, der Christoph Zehntner hört sich das alles an und fragt danach, sag mal, konntet ihr euren Verfolgern eigentlich mittlerweile vergeben und betet ihr für sie? Und er beschreibt, ich habe in verdutzte Gesichter geschaut. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre die Frage nicht normal. Und haben geantwortet, selbstverständlich, natürlich, logisch, wie denn sonst? Geht doch gar nicht anders. Natürlich haben wir denen vergeben, natürlich lieben wir die. Natürlich beten wir für die. Und weil diese Liebe sich bei denen so zeigt, sind viele von denen heute Christen geworden. Von den Verfolgern. Die Kirche ist gewachsen. Eindrücklich, oder? Diese glaubensstarken Menschen, ich glaube, sie haben es verdient, dass wir sie unterstützen. Es gäbe noch viele andere Sachen. Ich habe gehört von 1 Million Christen in Pakistan, die in Schuldknechtschaft leben. Da ist es leichter, sich die Christen zu schnappen. Letztendlich in Sklaverei. Weil sie zu wenig Geld haben, wurden sie versklavt und die Generationen nach ihnen mit ihnen. Es ist möglich, dort einzuschreiten und zu helfen. Frage ist, ob wir es uns zu Herzen gehen lassen oder nicht. Und in so vielen Ländern machen 10 Euro einen Riesenunterschied. Oder bei den befolgten Christen machen unsere Gebete einen Riesenunterschied. Oder, und auch sowas werdet ihr auf der Homepage unter anderem von Open Doors finden, dass man mal eine Karte ausfüllen kann und abgeben. Und das wird denen zugeschickt. Und dann versammeln sie sich vielleicht zum Gottesdienst und auf jedem Platz ist von einem Christen, von uns hier, eine Karte und klickt darauf mit einem Gruß. Und dass wir an sie denken und für sie beten. Was glaubt ihr, was das bewegt in solchen Gegenden? Weil Jesus sich mit den Geringsten Brüdern und Schwestern identifiziert, weil er sich mit mir identifiziert, kann ich mich mit seiner Liebe füllen lassen und werde fähig, diese Liebe weiterzugeben. Allen Menschen. Und ich kann Jesus dienen, indem ich ihnen diene. Allermeist den notleidenden Glaubensgeschwistern. Und dann sehen wir ihn, wie er dasteht. Eigentlich nackt, aber mit dem roten Mantel, den wir durchschnitten haben, umgeben. Mit dem, was wir für ihn getan haben. Das habt ihr für mich getan. Amen.